Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Aber ganz zackig heute.
Ja.
Wir haben viel vor.
Nicht viel, ja.
Wir hängen immer noch hinterher oder wir hängen immer noch nach unserer letzten regulären Folge über die Serie Unorthodox. Und ich habe das ja schon beschrieben, dass man so das Rauschen im Twitter-Wald oder das Rauschen in den sozialen Netzwerken den Eindruck erweckt, die Serie wird viel geschaut und wirft viele Fragen auf. Weil das Judentum als ja, Religion, als Gruppe unbekannt ist oder nicht so bekannt ist wie andere Religionen. Und die Traditionen und Gebräuche, die im Judentum gepflegt werden und die Gebräuche, die in dieser Serie gezeigt werden, ja auch eben mit vor dem hermeneutischen Hintergrund der Emanzipation davon. Ja, diese Gebräuche werden ja gezeigt als etwas, von dem man sich befreien möchte. Werfen dann eben schon die Frage auf, was soll das? Und es gibt natürlich reichhaltige Quellen, wo man sich informieren kann, wenn man das denn möchte. Aber das ist eben nicht so einfach, weil gerade das Thema Judentum und das Thema Verhältnis zwischen Christentum und Judentum eben ein sehr schwieriges und sehr komplexes ist mit einer 2000-jährigen Vergangenheit. Und auch wir werden das hier in unseren 15 oder 20 Minuten nicht erschöpfend behandeln können, aber vielleicht schaffen wir es, einen kleinen Einblick zu geben und Denkanstöße und Tipps zu geben, wo kann man, in welche Richtung kann man weiterdenken oder wo kann man sich schlau machen und weiterlesen, wenn man das möchte. Und meine erste Anmerkung ist, ich habe es auch schon wieder falsch gemacht, jetzt in der Einführung. Ich sage dann immer vereinfachend das Judentum, aber das ist ja schon der erste Fehler. Wenn man so will.
Nein.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist kompliziert. Es ist,
ja. Es ist. Der Professor von mir sagte immer, das sind drei Rabbiner und fünf Meinungen.
Ja, ja, genau. Fragst du drei Juden, dann hast du fünf Meinungen.
Ja.
Die Serie Unorthodox greift das ja an einer Stelle auch auf. Falls du dich erinnerst, da gibt es die Szene, wo Moishe den Witz erzählt von dem einsamen, auf einer einsamen Insel gestrandeten Juden,
ah, ja,
der zwei Synagogen baut.
Ja.
Und auf die Frage, warum baut er denn, wenn er alleine auf der Insel ist, zwei Synagogen, sagt er, in die eine gehe ich doch nicht rein.
Ja. Das ist, vielleicht, wenn ich das mal schon vorwegnehmen darf, wir haben uns ja im Vorfeld auch ein wenig Gedanken gemacht, dass wir eine lange Geschichte eines sehr schwierigen Verhältnisses des Christentums und des Judentums haben. Sowas kommt oft daher, dass man Gemeinsamkeiten hat, aber eben auch Unterschiede. Und weil das nicht immer leicht zu sehen ist, wo die Trennlinie zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden, zwischen dem, worauf man sich positiv konzentrieren könnte und dem, was man an gegenseitigem Missverständnis und auch Übel nicht einfach übergehen darf, da entstehen dann, sagen wir mal, zumindest heute große Diskussionspotenziale. Wow, das war sehr diplomatisch. Mhm. Aber diese Welt, die wir auch noch kennen im Christentum, wo man sagt, da guck mal, die Evangelischen, ne, mit denen spielst du aber nicht. So, und andersrum, ja, dass man dann an den jeweils anderen Feiertagen dann Mistkart und so. Ich glaube, das ist schon eine Gemeinsamkeit, auch wenn das Konfessionswesen sozusagen im Judentum doch etwas anders gestaltet ist, gibt es aber auch verschiedene Strömungen, die sich zum Teil sehr unterschiedlich als Juden anerkennen oder nicht anerkennen.
Mhm. So, ja. Also wenn man das grob vereinfachen will, also zumindest gilt das für Deutschland und den Großteil der europäischen Länder und auch in Nordamerika ist es so, wenn ich richtig informiert bin, wird unterschieden zwischen im Grunde drei großen Strömungen. Dem liberalen Judentum,
das
sogar weibliche Rabbinerinnen kennt, einem konservativen Judentum und einem orthodoxen Judentum.
Ja.
Und dann gibt es noch die, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung gerne als ultraorthodox bezeichnet werden.
Aber es gibt im Liberalen eben auch noch das rekonstruktionalistische Judentum. So gibt es dann eben im Außenflügel des Orthodoxen noch das Ultraorthodoxe. Die sind aber ein bisschen präsenter in der Wahrnehmung.
Genau.
Eben weil die so, so auffällig auch sind dann. Natürlich, je strenger, strikter und geschlossener so etwas ist, so wie im Vergleich im evangelischen oder protestantischen Christentum, dann die Amish als was sehr Markantes wahrgenommen werden, obwohl das jetzt auch nicht sehr viele Menschen sind, auf das ganze Christentum gesehen.
Ja. Und es gibt natürlich auch viele, viele, viele Menschen, die sich als Juden verstehen, die Juden sind und auch eine jüdische Identität haben, aber säkular leben, auch vielleicht Atheisten sind, ja, oder einer anderen Weltanschauung anhängen, die aber, weil sie aus einer bestimmten Familie kommen und das in ihrer Kindheit als wichtig erfahren haben, sagen, ja, ich komme aus einem jüdischen Milieu, aber das spielt für mein Leben, in meinem Alltag keine Rolle. Ja, die gibt es auch, genauso wie es die auch im Christentum gibt.
Ja.
Ja, also das ist von daher jetzt nicht viel anders als bei uns.
Wobei hier doch in gewisser Weise eine gewisse Schwierigkeit mitkommt, denn wenn jemand sagt, ich bin katholisch erzogen worden, dann sagt, das spielt aber keine Rolle. Gut, das hat eine gewisse Prägung, natürlich trotzdem, das will ich nicht leugnen, aber ich bin kein religiöser Mensch. Dann würde man nicht sagen, ja, du bist ein Katholik. Im Judentum ist das nicht unbedingt so. Denn dann kann jemand sagen, ich bin kein religiöser Mensch, ich glaube nicht an Gott. Und trotzdem würde man sagen, das ist ein Jude, ein jüdischer Mensch oder wie. Und auch da gibt es ja sozusagen im Bereich eines säkularen, nicht religiösen Judentums durchaus ein Selbstbewusstsein.
Mhm. Genau. Und das ist jetzt der erste Punkt, auf den wir, glaube ich, eingehen müssen, weil das Judentum nach seinem Selbstverständnis eben auch eine Religionsgemeinschaft ist, aber auch sich als ein Volk versteht.
Ja.
Und anders als das im Christentum oder der Islam auch, kennt das Judentum keinen Missionsauftrag. Und es ist nicht das Ziel, die Botschaft von Yahweh und seinem Bund zu den Völkern zu tragen, sondern man sagt, wir sind ein Volk und Jude ist erstmal der per Definition, der eine jüdische Mutter hat.
Ja.
Und man wird das nicht, indem man jetzt irgendein Initiationsritual vollzieht.
Allerdings, wenn man das versteht, was dann trotzdem der Auftrag ist, nämlich den Bund mit Gott für alle Völker sichtbar zu machen, dann hat das natürlich in gewisser Weise so etwas Missionarisches, dass am Volk Israel sichtbar werden soll, dass Gott der Große ist. So, das heißt aber eben nicht, dass das Individuum jetzt Jude werden soll, sondern die Welt wird dann erkennen, dass Gott der Herrliche ist und einen großen Plan für seine Schöpfung hat. Und das soll aber sichtbar werden, wenn alle erkennen, seht doch, wie gut das ist und wie schön, wenn Brüder beieinander wohnen in Eintracht. Und damit ist das Volk Israel gemeint.
Psalm 33.
Ja. Und das heißt, diese Offenbarung, oder wir würden als Christen sagen, diese frohe Botschaft, also diesen Bund, besser gesagt, zu verwirklichen, ist eben auch Auftrag an der Welt. So, das ist schon, müsste man, denke ich, mit bedenken, wenn man sagt, es gibt dort keinen Missionsauftrag. Ja, nichtsdestotrotz ist es aber möglich, zum jüdischen Glauben überzutreten.
Aber auch da kommt es jetzt an, mit wem man spricht.
Genau, und es ist auch nicht sehr einfach. Also dann eben in ein Wasserbassin stippen, sehr vereinfacht gesagt, damit ist es nicht getan.
Nein. Aber lassen wir das jetzt nochmal außen vor.
Ja.
Wie und ob jemand, der nicht Jude ist, Jude werden kann oder Jude werden möchte.
Ob überhaupt, genau. Und wenn, dann vielleicht nur in den erweiterten Kreis der Gläubigen.
Ja. Aber, ja. Ein Phänomen, das es übrigens auch schon zur Zeit Jesu gab.
Mhm.
Im ersten Jahrhundert war das Judentum bei den sogenannten Heiden, also den griechisch und lateinisch geprägten Menschen, die einer paganen Religion angehörten, nicht ganz unbeliebt. Mhm. Der Gedanke des Monotheismus hatte etwas Avantgardistisches. Mhm, und etwas
hat schon durchaus woanders Früchte getragen.
Ja, und dann gab es eben diese Gruppe der Proselyten. Das waren Menschen, die gerne jüdisch würden, geworden wären und nach Möglichkeit auch schon nach den Vorschriften und Gesetzen der Tora lebten.
Ja.
Und unter denen war das Christentum dann ganz besonders erfolgreich.
Ja.
Als neu. Aber das nur am Rande.
Das nur am Rande.
Jetzt kommen wir nämlich zu diesem schwierigen Verhältnis zwischen Christentum und Judentum.
Ja.
Denn das Christentum ist, wenn man es jetzt einfach sagen möchte, am Anfang entstanden als eine Gruppe von vielen innerhalb eines sehr ausdifferenzierten jüdischen, aus einer ausdifferenzierten jüdischen Glaubenswelt.
Ja.
Ja, da gab es, man kennt die aus der Bibel, die Pharisäer und die Sadduzäer und Zeloten.
Ja.
Das waren alles so verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Und das Christentum hat im Grunde so angefangen als eine von vielen Gruppierungen innerhalb des Judentums. Und das Christentum emanzipiert sich eben im Verlauf der ersten Jahrhunderte. Und so habe ich es damals gelernt und ich fand dieses Beispiel sehr, sehr eingängig von meinem Professor für Altes Testament. Und auch vom Professor für alte Kirchengeschichte, der sagte das auch immer, sagte, so wie sich in der Pubertät Kinder von ihren Eltern emanzipieren und das auch mit vielen schmerzhaften Brüchen einhergeht und mit Beleidigungen und mit Provokationen,
ja.
Ja, ist das eben auch bei einer Emanzipation von Religionsgemeinschaften so. Und wir sehen das zum Beispiel in Schriften wie dem Johannesevangelium, dass vor allen Dingen im Passionsbericht viele, viele heute problematische Stellen enthält, die auch im Laufe der Geschichte eben eine sehr schwierige und sehr gefährliche und man muss leider auch sagen, eine sehr blutige Wirkungsgeschichte entfaltet haben, die aber in dem Kontext gesehen werden müssen, wie einer kleinen Gemeinde, die sich von einer großen Gemeinde loslösen möchte. Und das ist in der Zeit, in der das Johannesevangelium entstanden ist, so wie der Hund, der den Mond anbellt. Die Autoren dieser Texte konnten nicht wissen, dass sich das wenige Jahrhundert später schon komplett gedreht hat.
Ja.
Ja. Deshalb ist eben der Vorwurf des Antijudaismus in den Texten des Neuen Testamentes nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Man muss eben genau hinsehen und es in dem Kontext sehen. Und unsere Aufgabe heute, 2000 Jahre später, ist eben auch diese Wirkungsgeschichte, die zwischendurch passiert ist, immer mitzudenken.
Ja, und gleichzeitig entstehen natürlich, aber auch gerade, wenn du das Johannesevangelium nimmst, Bilder, die uns bis heute im Christentum ja sehr wichtig sind. Der Sieger am Kreuz, der nicht nur Leidensmann ist, sondern eben auch ein Heilsplan erfüllt damit, entsteht hier oder ist hier ganz besonders sichtbar. Und so ist das eben sowohl Schatz als auch Quell und Beginn von Streit, der bis in unsere Zeit nachhallt. Das muss man dann ein bisschen mit Abstand sehen. Das ist eben nicht nur zu feiern oder nur kritisch zu sehen.
Mhm.
Ja. Aber auch heute, ich habe gerade vom Nachhall gesprochen, reden ja manche vom jüdisch-christlichen Abendland und da würde ich auch immer zu Recht, auch in Anlehnung an einen Professor von mir, der das immer in Frage stellte, diesen Begriff, würde ich auch kritisch sehen wollen. Denn wir reden hier davon, als hätten wir sozusagen eine gemeinsame Front von sich unterhakenden jüdischen und christlichen Menschen, die jetzt zusammen gegen eine Bedrohung von außen stehen. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass auch heute, wo vor Synagogen Polizeiwagen stehen müssen, ein großer Teil der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden nicht einverstanden wären, so vereinnahmt zu werden. Vor allem, wenn man das benutzen will, um gegen etwas anderes, Drittes dann noch zu monieren. Also mit jüdisch-christliches Abendland wäre ich immer vorsichtig, obwohl nicht in Frage zu stellen ist, welchen auch positiven Einfluss für die Kulturgeschichte jüdische Politiker, Künstler, Geistesmenschen hatten. Männer und Frauen.
Also ich kannte diesen Begriff jüdisch-christlich oder christlich-jüdisches Abendland auch nicht, bis die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre ins Rollen gekommen ist. Mir begegnete immer dieser Terminus, wenn es um den Schöpferglauben geht, christlich-jüdischer oder jüdisch-christlicher Schöpfungsglaube. Selbst da finde ich ihn nicht ganz unproblematisch, denn die Schöpfungsmythen des Alten Testaments sind zuerst einmal die Schöpfungsmythen des Judentums.
Ja.
Und das ist jetzt eine Besonderheit, die einmalig ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, davon gehe ich mal aus, eine Einmaligkeit in der Religionsgeschichte, dass sich zwei Religionen einen signifikanten Schriftteil als gemeinsame heilige Schrift anerkennen.
Ja.
Eben für die Christen das Alte Testament und für die Juden die Tora.
Ja, mit dem Ketuvim, also
Propheten. Mit den Schriften und den Propheten. Wie schwierig dieses Thema ist, merkt man schon an der Benennung eben dieses Schriftteils. Wenn man sagt Altes Testament, dann outet man sich klar als Christ, denn es ist eben ein christlicher Terminus.
Selbst die sehr freundliche Bezeichnung Erstes und Zweites Testament sagt ja trotzdem noch, da kommt noch etwas, was ihr nicht habt.
Ja. So. Und was soll man sonst, also wenn man sagt, das ist die Bibel Israels,
Ja,
also man sieht eben schon an der Diskussion um die Terminologie,
mitzunennen, das macht aber nicht.
Genau.
Ja.
Aber eben zwei Religionen teilen sich die gleiche Schrift. Ja. Da hat es in der Vergangenheit auch gerade auf katholischer Seite, interessanterweise, einige Entwicklungen gegeben. Wie ist der Blick der Christen auf das Alte Testament? Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, wenn man das nicht grafisch darstellen kann. Das Alte Testament und das Neue Testament stehen in einem Verhältnis mit dem Judentum und dem Christentum, wenn man diese vier Pfeiler aufzählt. Altes Testament, Neues Testament als Schriften, Judentum, Christentum als Glaubensgemeinschaften. Dann stehen diese vier Begriffe in so einem, man nennt das hermeneutischen Viereck.
Ja.
Denn wenn Christen eine Aussage treffen über das Alte Testament, treffen sie diese Aussage automatisch über das Judentum mit. Und das gilt es in der Diskussion immer mitzubedenken.
Ja.
Wenn man als Christ zum Beispiel sagt, das Alte Testament hat nur die Aufgabe, vor die Ereignisse des Neuen Testamentes vorwegzunehmen, die dann im Neuen Testament erfüllt werden, sagt man damit auch, das Judentum hat eigentlich nur die Aufgabe, das Christentum vorzudenken und das ist im Christentum erfüllt. Ja, deshalb wird eben in dieser Diskussion muss man dieses hermeneutische Viereck dann immer mitdenken und überlegen, ja, wie ist denn dann das Verhältnis? Wie ist denn unser Verständnis, also wenn ich uns sage, meine ich uns Christen, unser Verständnis vom Alten Testament? Können wir das streichen? Brauchen wir das nicht? Ja, was ich auch immer mal wieder höre.
Ja,
ja, ja, das hat ja keine Gültigkeit für uns.
Ja, ja. Ja,
dann sage ich immer, nein, es stimmt nicht.
Und ja. Wer das Neue Testament aufmerksam liest, wird verstehen, dass das ohne das Alte eigentlich nicht zu verstehen
ist. Es ist nicht zu verstehen ohne das Alte. Es fängt ja bei wörtlichen Zitaten an. Also wenn man die alle rausstreichen würde aus dem Neuen Testament, hätte man nur so einen Lückentext, der nicht mehr verständlich wäre.
So ist
es. Und es ist natürlich so, dass Jesus Christus eben der menschgewordene Gott ist, der sich im Alten Testament offenbart hat und nicht irgendein anderer. Ja, von dem, den vorher keiner kannte. Und dass das in einer Kontinuität steht.
Und ich finde sehr gut, dass du sagst, das muss man mitbedenken. Nicht, das sollte man nicht erwähnen. Denn wir schauen aus zwei verschiedenen Perspektiven auf eine Quelle. Ein Professor von mir hat mal die Frage gestellt in einer Vorlesung, ist denn das Judentum jetzt sozusagen unsere Mutterreligion oder ist es eine Schwesterreligion? So, und man musste darauf kommen, es ist eine Schwester, denn auch Judentum, das heute existiert, ist nicht das Judentum von vor 2000 Jahren. Du hast eben schon gesagt, da gab es so viele Strömungen, aber in den Wirrungen und den Konflikten der damaligen Zeit, der Tempel wurde vernichtet, die Römer haben mehrfach über einen langen Zeitraum von fast 100 Jahren dort Kriege geführt, die letztlich mit der absoluten Diaspora in die absolute Diaspora des Judentums mündeten und die Zerstreuung über die ganze bekannte Welt und zum Teil auch darüber hinaus. Und das, was sozusagen nach diesen Katastrophen übrig geblieben ist, ist der Grundstein für das, ja, was wir heute modernes Judentum, das rabbinische Judentum nennen würden. So, und das ist eben auch eine eigene Tradition, die vor allem auch immer mit der Erfahrung dieser Diaspora umgehen muss.
Ja.
Ist bei der Frage nach dem Staat Israel nicht unwichtig. Das ist bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strömungen untereinander nicht unwichtig. Und selbst im Angesicht der Shoah gibt es selbst innerhalb des Judentums verschiedenste Auffassungen, wie das jetzt zu deuten ist im Angesicht der Aufgabe Israels für die Welt als Bedeutung für das eigene Volk, dass man, also Volk Gottes, als dass man sich noch versteht, und auch in der Frage, worauf die Diaspora letztlich hinauslaufen muss, soll. Und das gibt bis zu also zornentbranntesten Feindschaften untereinander in den Diskussionen. So, andererseits ist es aber auch, dass auch wir als Christen das Wort Israel oder Jerusalem oder so verwenden und für uns deuten. Wir transzendieren das eher. Das Volk, immer wenn von Israel und dem Volk Gottes gesprochen wird, ist das eher das Transzendente, das Volk, das neue Volk Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche. Und wenn von Jerusalem gesprochen wird, ist das das Reich Gottes und dergleichen. Und das deuten wir eben für uns. Und das dürfen wir natürlich auch. Wer dem Psalm 22, ist ja so ein Beispiel, du kannst das eine nicht ohne das andere verstehen, dem Psalm 22 kennt jeder, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann weiß man, das ist der Spruch Christi am Kreuz. Gleichzeitig aber auch ist der Fortgang dessen, wenn man das als Christ liest, eine Prophezeiung des Leidens Christi am Kreuz. Und sowas taucht ja dann immer wieder auf. Und warum sollten wir das nicht darauf hindeuten? Wir müssen nur, wenn wir mit in einen interreligiösen Dialog treten, immer mitbedenken, dass es aber ohne den Glauben an diese Offenbarung Jesus Christus auch anders zu deuten ist.
Mhm.
Nämlich auf die auf eine ganz andere Geschichte der letzten 2000 Jahre.
Und das ist ganz entscheidend. Ja, so eine typologische Bibelhermeneutik, zu sagen, wo sind Ereignisse in der Offenbarung Gottes in der Person Jesu Christi, Dinge, die sich aus dem Alten Testament deuten lassen. Das ist legitim für Christen, die sind dazu aufgefordert und dürfen das. Und so haben es ja schon die Christen von Anfang an getan. Denn wenn wir im Neuen Testament lesen, dass sich die Gemeinde versammelt und die Schriften gelesen hat, dann sind das ja die Propheten und die Psalmen und die Tora, die da gelesen wurden. Und ja, sie haben eben das, was sie mit Jesus Christus erlebt haben, vor dem Hintergrund dieser alttestamentarischen Geschichten gedeutet. Und so eine typologische Bibeldeutung, also typologisch, also es gibt ein Urbild und ein Abbild oder ein Vorbild und ein Abbild. So stellt man die Geschichten und Personen gegenüber und sagt, so wie hier das und das passiert, war auch schon im Alten Testament das und das. Das ist legitim und das haben sich die Christen nicht ausgedacht, sondern so eine Schriftdeutung gibt es im Judentum selber auch. Es darf sich nur nicht damit erschöpft haben.
Ja.
Ja. Das war mir wichtig, das zu sagen. Und so wie du sagst, wir sind eigentlich Schwesterreligion, das ist so das, was moderne Theologen nennen, den doppelten Ausgang der Bibel Israels. Mhm. Dass eben mit der Zerstörung des Tempels und der Diaspora sich das Judentum neu erfinden musste,
ja,
und den Schwerpunkt auf die Synagogengemeinde und die Schriftbetrachtung gelegt hat, hat sich auch im ungefähr gleichen Zeitraum, nämlich nach 70 nach Christus, das Christentum dann eben entstanden. Und das sind so zwei Arme, wenn man das so in so einem Stammbaum zeichnen müsste, so zwei Arme, die sich aus der gemeinsamen Quelle entwickelt haben.
Ja.
Aber wichtig ist eben, und deshalb lässt sich auch das Alte Testament nicht streichen, und deshalb bleibt auch das Judentum für uns Christen eine bleibende Herausforderung, an der wir uns immer wieder messen müssen als Christen. Denn die Zusage, dass Gott einen Bund mit seinem Volk schließt, ist ja auch eine Zusage, die wir im Christentum kennen.
Ja.
Ja, die Bundestheologie ist ja dem Alten Testament entnommen. Und die Zusage, dass Gott treu ist und zu seinem Bund steht, die gilt auch für uns Christen. Und wenn wir jetzt fälschlicherweise sagen würden, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, der gilt jetzt nicht mehr, weil es gibt jetzt einen neuen universalen Bund und der überbietet den alten Bund, dann stimmt die Aussage, dass Gott treu ist, nicht mehr. Also wir kommen dann selber in einen logischen Fehlschluss. Wenn die Aussage, Gott ist treu und steht zu seinem Bund, wahr ist, dann gilt das eben auch für das Volk Israel, also für das Judentum heute.
Dabei ist das die große Kontinuität aller Bibelerzählungen, die Treue Gottes.
Genau.
So von der Genesis bis zur Offenbarung des Johannes ist das eigentlich die Geschichte, dass Gott sich seiner Schöpfung und darin vor allem den Menschen immer wieder zeigt, offenbart, ein Einsehen hat und die Zuwendung immer wieder aufs Neue passiert. Gott ist treu und er ist da und er wendet sich uns zu. Das ist die durchgehende, ob altes oder neues oder erstes oder zweites Testament, das ist die Aussage. Und die trägt das Judentum, auch das Judentum nach oder während der Diaspora bis heute, ja ebenfalls.
Ganz genau. Das war unser kurzer, langer Einblick in das Judentum und das Verhältnis von Judentum und Christentum. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, mit Sicherheit sind noch Fragen offen geblieben.
Aber reichlich.
Wir stehen bereit. Schreibt uns über die Kanäle, die ihr kennt, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, über E-Mail, SMS, weiß ich nicht. Schreibt uns, ruft uns an, sagt uns, das war Mist, sagt uns, das war gut oder sagt uns, diesen Gedanken bitte noch einmal vertiefen.
Ja.
Wir sind dazu immer bereit und freuen uns vor allen Dingen in erster Linie von euch zu hören.
Jawohl.
In diesem Sinne, bleibt gesund.
Einen kommenden guten Schabbat, schönen Sonntag und bis Dienstag.
Dienstag, ja. Alles Gute.